Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Medizin für Mitdenker, heute wieder mal mit einem Gast, Sibylle. Und wie immer obliegt dir die Vorstellung. Und das ist ein Gast, den der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin natürlich schon kennen könnte.
Ja, wir hatten schon einen Podcast mit Dr. Klaus Remde. Er ist Kardiologe aus Heidelberg und wir arbeiten sehr fröhlich zusammen und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn an unserer Seite haben, wenn wir Herzdiagnostik machen. Er steht uns immer so toll zur Seite und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass er sich mal vorstellt und ein bisschen über sich erzählt. Klaus, was machst du? Wie kommst du dazu? Wo kommst du eigentlich her?
Ja, also im Moment bin ich als Kardiologe niedergelassen in einer privatärztlichen Praxis und ich komme ursprünglich aus der nordrhein-westfälischen Region, da bin ich geboren, habe dann aber mein Studium überwiegend hier im Rhein-Neckar-Raum gemacht, habe in verschiedenen Krankenhäusern in der Rhein-Neckar-Region gearbeitet, zuletzt viele Jahre als Oberarzt und habe mich dann irgendwann niedergelassen, weil es mir in der Klinik nicht mehr gefallen hat und ich nicht mehr so recht das machen konnte, was ich eigentlich machen wollte. Und der Grund, warum ich nicht kassenärztlich, sondern privatärztlich niedergelassen bin, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir im kassenärztlichen Bereich zunehmend beschränkt wurden, im Wesentlichen durch Geldbeschneidungen, also durch Restriktionen, was wir machen dürfen, was finanziert wird von den Kassen und eben nicht finanziert wird. Und wir können im Kassenbereich vieles, was wir gelernt haben, nicht machen, weil es nicht bezahlt wird.
Und weil es sogar so ist, muss man vielleicht auch noch ergänzen, dass ihr dann, oder dass nicht ihr, sondern dass die Kassenärzte dann dafür aufkommen müssen, wenn sie Therapien für den Patienten machen wollen, die von der Kasse eben nicht gedeckt sind. Ne? Also wenn sie das dann, es gibt ja diese Deckelungen und wenn man dann zu viel macht und zu teures macht, dann muss der Arzt selbst das nachher vergüten.
Da kommen Regressforderungen eventuell auf einen zu, ja.
Das heißt, ich muss da gerade mal so ganz naiv nachfragen, das heißt, eine sinnvolle Behandlung könnte aus Kostengründen wegfallen?
Ja, das kann man einfach so mit einem kurzen Ja beantworten.
Absolut, absolut.
Das ist ein erschreckendes Ja.
Ja, es ist, ich meine, das ist heute nicht so unser Thema und Entschuldigung, dass ich hier gerade auch nochmal reingrätsche, aber ich weiß noch genau, als ich in der kassenärztlichen Praxis gearbeitet habe, war ich immer dafür, dass die Patienten, wenn sie Rückenschmerzen haben, eine gute Physiotherapie kriegen. Aber da wurde dann vorgezogen, Spritzen zu geben. Oder man musste es machen quasi, weil die Physiotherapie ausgereizt war. Und das ging nicht mehr. Es war finanziell nicht mehr machbar.
Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen und kommen zum Thema, ne? Weil ich glaube,
wir haben auf der einen Seite Leitlinien, die das ein oder andere medizinisch und wissenschaftlich vorgeben, und auf der anderen Seite den Staat, der einfach durch seine Regressforderungen oder finanziellen Beschränkungen die Umsetzung der Leitlinien einfach unmöglich macht in der Praxis. Und das führt zu Frust.
Genau, und das ist der Grund, warum man dann aussteigt.
Ja.
Schön, genau, Volker.
So, wir haben heute ein Thema. Ne? Wir wollten da uns nochmal mit Herzrhythmusstörungen beschäftigen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, denn in meiner Praxis kommt das sehr häufig vor. Klaus, was sagst du denn? Wie häufig ist das denn, wenn man sich mit Kardiologie beschäftigt?
Ein wesentliches Hauptthema sind Herzrhythmusstörungen in der Kardiologie natürlich. Und sie kommen alltäglich vor. Also es vergeht kein Tag, wo ich nicht einen Patienten sehe, der Herzrhythmusstörungen hat oder welche neu bemerkt hat oder wegen Herzrhythmusstörungen zu Verlaufskontrollen kommt oder alles, was damit zusammenhängt.
Und was machst du da diagnostisch? Worauf achtest du, wenn du jemanden abklärst, der Herzrhythmusstörungen hat? Oder was sagen denn die Leute eigentlich, was sie für Empfindungen haben, wenn sie Herzrhythmusstörungen haben? Da gibt es ja auch unterschiedliche Wahrnehmungen.
Ja, also das ist hochinteressant, dass Herzrhythmusstörungen von Patienten manchmal überhaupt nicht bemerkt werden, obwohl sie eindeutig da sind. Und andere bemerken Herzrhythmusstörungen, die eher nur leicht sind und nehmen die als sehr unangenehm und bedrohlich wahr. Also das, was der Patient merkt und spürt, muss nicht zwingend damit was zu tun haben, wie es in der Realität mit den Herzrhythmusstörungen aussieht.
Und ich habe wahrgenommen, es gibt unterschiedliche Gefühle. Manchmal ist es so das Gefühl, dass man einen Knoten in der Brust hat, der sich plötzlich wieder löst, als würde sich da was verknoten und wieder lösen. Manchmal haben die Leute das Gefühl, das Herz rast. Manchmal haben sie einfach nur mal kurz so einen Schwindel, merken aber gar nichts am Herzen. Was gibt's noch für Wahrnehmungen?
Also ein Rumpeln und Stolpern im Brustkorb wird oft beschrieben. Ein kräftigen Herzschlag, es poltert plötzlich einmal kurz und dann ist wieder alles gut und das wird dann als sehr bedrohlich wahrgenommen, ist aber, wenn man es dann diagnostiziert, oft oder fast immer völlig harmlos.
Wobei du zum nächsten Thema kommst, nämlich zur Diagnostik. Was machst du denn mit so einem Patienten?
Wichtig ist, dass man erstmal ausführlich ihn schildern lässt, was er genau wahrnimmt. Wobei manche halt leider gar nichts wahrnehmen, dann wird die Anamnese relativ kurz. Andere nehmen viel wahr, das ist dann ein längeres Gespräch und da kann man aber auch, wenn die viel wahrnehmen, sehr gut drauf aufbauen und nachfragen und viele Herzrhythmusstörungen kann man durch ein ausführliches Gespräch und ein ausführliches Charakterisieren dessen, was der Patient bemerkt, oft schon rausfinden, um was es sich da handelt. Also ich frage zum Beispiel, wie lange die Herzrhythmusstörung dauert, über welchen Zeitraum der Patient die Herzrhythmusstörung verspürt. Sind es wenige Momente, nur ein kurzer Moment oder geht es durchaus über Minuten oder Stunden? Das gibt schon sehr viele Hinweise, womit wir es zu tun haben. Dann ist die Frage, schlägt das Herz während der Herzrhythmusstörung schnell oder schlägt es langsam oder auch mit einer normalen Frequenz? Dann wäre wichtig, ob der Herzschlag während der Herzrhythmusstörung regelmäßig ist oder unregelmäßig. Erstaunlicherweise wissen das viele nicht und fangen dann an zu überlegen. Nächster Punkt wäre, die Herzrhythmusstörung fängt schlagartig an oder baut sich langsam auf. Das gleiche gilt fürs Ende. Hört sie schlagartig, abrupt auf oder verdämmert sie langsam? Alles das sind wichtige Punkte, um zu klären, was steckt dahinter und ist es gefährlich oder nicht. Was auch immer wichtig ist, und das, dann kommen wir zurück zu den Symptomen, was der Patient während der Herzrhythmusstörung verspürt, ist der Kreislauf stabil. Heißt, verspürt der Patient einen Schwindel, wird ihm schwarz vor Augen, ist die Belastbarkeit eingeschränkt, kommt es zu Atemnot, muss er sich gar hinsetzen oder hinlegen, die Beine hochlegen, um zu vermeiden, dass ihm schwindelig wird. Oder ist er gar nicht eingeschränkt und macht seine körperliche Tätigkeit im Alltag unverändert weiter? Und die Herzrhythmusstörung verspürt er halt, aber fühlt sich dadurch nicht eingeschränkt. Das wären so wichtige Fragen.
Das ist total spannend. Mir fällt gerade ein, ich kenne total viele Menschen, die heute diese komischen Tracker ums Handgelenk haben und alle möglichen Gesundheitsdaten mit protokollieren und da zum ersten Mal sehen, dass irgendetwas nicht stimmt und sich aber pudelwohl fühlen.
Ja, die Smartwatches sind eine super Sache. Manche Kollegen sind da etwas skeptisch. Ich bin eigentlich recht froh, wenn ein Patient sowas hat. Denn manche Herzrhythmusstörungen werden halt nicht bemerkt, tauchen aber in den Smartwatches dann auf und werden von denen gemeldet. Oft steckt nichts Schlimmes dahinter. Aber manchmal findet man doch Dinge, die der Patient selber übersehen hätte und die durchaus zu einer wichtigen Therapie dann führen. Also da, wenn so eine Smartwatch da ist, auf jeden Fall nutzen, um eine Herzrhythmusstörung zu diagnostizieren. Die sind manchmal auch in der Lage, ein Kanal-EKG aufzuzeichnen, was wir uns dann gemeinsam angucken können. Der Patient selber ist leider mit der Interpretation der Aufzeichnungen zumeist überfordert. Also da habe ich viele lustige Sachen erlebt. Dann haben sie gegoogelt und haben sich viel Halbwissen angelesen. Das funktioniert leider nicht wirklich gut. Aber wenn ich mir das angucke, kann ich zumindest sagen, wo sind Überlagerungen, was ist gar keine Herzaktion und was ist eine, wo hat sich vielleicht die Smartwatch geirrt oder wo hat sie sehr, sehr recht.
Was ich jetzt hier spannend finde, ist, dass ja scheinbar etwas, was ich kaum spüre, durchaus gefährlich sein kann und etwas, was ich vielleicht richtig spüre, gar nicht so gefährlich ist. Habe ich das so richtig rausgehört?
Absolut, das kann man so sagen. Das trifft voll und ganz so zu. Also manchmal sind Dinge, die sich harmlos anfühlen oder auch gar nicht bemerkt werden, durchaus vielleicht nicht gefährlich, aber problematisch, nicht kurzfristig, sondern langfristig. Und da sollte dann auf jeden Fall ein Arzt drauf schauen.
Aber wenn der Patient es ja nicht mitkriegt, was machen wir denn da prophylaktisch? Sollte man da überhaupt was machen? Sollte man sich mit seinem Herzrhythmus mal beschäftigen oder kann man da warten, bis man Symptome kriegt oder wie geht man denn dann damit um? Wenn man jetzt diese Folge hört, denke ich mir gerade.
Also was ja nicht falsch ist, ist, wenn man selber in der Lage ist, sich mal den Puls zu tasten am Handgelenk. Das sollte eigentlich jeder halbwegs hinkriegen oder einen Lebenspartner haben, der das für ihn machen kann. Und ab und zu mal seinen Blutdruck selber messen. Ist auch sehr vernünftig, wenn man über 20 Jahre alt ist, als Prophylaxe, die man selber machen kann oder Selbstdiagnostik, die man im Alltag einfach ab und zu mal anwenden kann. Wenn man gesund ist, reicht es vielleicht ein, zweimal im Jahr, wenn man einen hohen Blutdruck hat und behandelt wird. Die Leute messen sich öfters den Blutdruck. Und die modernen Blutdruckmessgeräte haben auch den Vorteil, dass sie zwar nicht ganz so gut sind wie die Smartwatch, aber auch die können in der Regel inzwischen Herzrhythmusstörungen ganz gut erkennen, wenn welche da sind und zumindest melden, dass Herzrhythmusstörungen beim Blutdruckmessen festgestellt wurden. Was dann Anlass ist, den Arzt aufzusuchen.
Bei der Altersangabe werde ich gerade hellhörig. Ich bin damit aufgewachsen, dass Geschichten rund um das Herz eine, ja, ich sag mal, Geschichte ist von Menschen in der Regel, die 50 plus sind. Mittlerweile sehe ich das aber auch tatsächlich, jetzt habe ich gerade über 20 gehört, ich sehe das mittlerweile auch bei jüngeren Menschen.
Ja, also mit Eintritt ins Berufsleben haben wir in seltenen Fällen tatsächlich gesehen, dass sich ein hoher Blutdruck entwickelt. Unsere Gesellschaft hat sich sehr geändert, unsere Lebensgewohnheiten haben sich sehr geändert, unsere Ernährungsgewohnheiten haben sich geändert, das Körpergewicht hat sich auch in jungen Jahren verändert. Das sind alles nur einzelne Beispiele, die durchaus dazu führen können, die Herzgesundheit ungünstig zu beeinflussen und daher das Alter, ab dem man schauen sollte und etwas gründlicher gucken sollte, durchaus in jüngere Jahre verschiebt.
Allerdings fällt mir dazu auch ein, dass junge Leute häufig Extrasystolen haben, also Herzrhythmusstörungen, die eigentlich recht harmlos sind. Ich möchte da jetzt nämlich niemanden verrückt machen irgendwie. Das ist immer so meine Sorge, ganz im Gegenteil. Wir werden sicher auch gleich nochmal sprechen, wie häufig eigentlich Herzrhythmusstörungen harmlos sind und wie häufig sie dann wirklich ernsthafte Konsequenzen haben oder ja zu Konsequenzen führen. Klaus, wie oft siehst du das? Also in meiner Praxis sehe ich, dass junge Frauen sehr häufig klagen über Herzrhythmusstörungen, über dieses Rumpeln. Und dann geht das aber wieder weg irgendwann, so mit 30 oder so.
Ja, das ist ein häufiger Befund und der ist fast immer harmlos. Insgesamt können wir eigentlich, egal unabhängig vom Alter, eigentlich für fast alle Herzrhythmusstörungen erstmal Entwarnung geben. Die allermeisten sind völlig harmlos. Bei den meisten handelt es sich um einzelne Extrasystolen, die physiologischerweise bei jedem Menschen und jedem Säugetier vorkommen. Die gibt's überall, tauchen immer wieder auf, in verschiedenen Lebensphasen mehr, in anderen weniger oder gar nicht. Und ob sie bemerkt werden oder nicht, heißt auch nicht unbedingt, dass sie da sind oder nicht. Es gibt durchaus Situationen im Leben, wo man die Herzrhythmusstörung dann wahrnimmt, oft nach der Arbeit, so im Feierabend, wenn man runterfährt, zur Ruhe kommt, plötzlich merkt man sie. Und wenn man dann Langzeit-EKG über 24 Stunden anlegt, dann kann man schon sagen, ja, da im Feierabend, da waren einzelne Extrasystolen tagsüber, als du gearbeitet hast, waren aber deutlich mehr da und die hast du gar nicht bemerkt.
Wir am haben Ende, den Begriff,
ja. Am Ende ein völlig harmloser Befund.
Ja, wir haben den Begriff jetzt öfter verwendet. Extrasystolen, kannst du gerade noch mal kurz erklären, was das ist?
Ja, eine Extrasystole ist ein Extraschlag, der nicht vom normalen Taktgeber des Herzens, nicht vom Sinusknoten ausgelöst ist, sondern von irgendeiner Zelle, meistens im Vorhof, manchmal in der Kammer, die dann dazwischen schießt. Und dann hört das Orchester in dem Moment nicht auf den Dirigenten, sondern auf irgendeinen anderen Musiker, der meint, sich mal kurz in den Vordergrund spielen zu müssen. Vielleicht der Mann an der Pauke, der mal kurz draufhaut. Dann kommt das Orchester aus dem Takt und im nächsten Takt spielen sie wieder nach dem Dirigent weiter.
Sehr schöne Erklärung.
Ein unfassbar spannendes Thema, finde ich. Aber was ist denn jetzt der Grund, wenn ich merke, es stimmt was nicht? Immer untersuchen?
Also wenn das vereinzelt mal auftritt, ist nicht unbedingt erforderlich, dass man zum Arzt geht. Wenn regelmäßig Herzrhythmusstörungen auftreten, die länger anhalten, sollte man in jedem Fall zum Arzt gehen. Wenn ab und zu mal ein Extraschlag da ist, kann man im Rahmen der nächsten Untersuchung das mal mit untersuchen lassen.
Da hätte ich gerade noch eine Frage an den Kardiologen. Was ich auch öfter mal sehe, ist das Röhmheld-Syndrom, so nenne ich es zumindest. Wenn nämlich die Leute Blähungen haben, der Darm voller Luft ist, der Magen voller Luft ist. Und aus meiner Perspektive, ich erkläre es immer so, dass das Herz dann so ein bisschen gereizt wird und dann eben auch ein bisschen stolpert. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, das Röhmheld-Syndrom gibt es und das ist nicht nur Luft im Magen oder Darm. Das kann auch sein, wenn man einfach insgesamt zu viel gegessen hat und der Magen nicht mit Luft, sondern mit Speise mordsmäßig gefüllt ist. Dann drückt der Magen das Zwerchfell nach oben und direkt im Zwerchfell oben aufsitzend liegt das Herz. Und das kann sich durch eine Zwerchfelldehnung nach oben ein bisschen geärgert fühlen. Es kann dazu führen, wenn der Magen zu voll ist, dass ein bisschen weniger Blut aus der unteren Körperhälfte zurückfließt zum Herz und das Herz dann etwas aus dem Tritt gerät, weil es nicht mehr eine normale Füllung hat. Es kann sein, dass einfach Druck auf die Herzmuskelzellen ausgeübt wird durch den Magen und dadurch Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden. Harmlose Sache, die sich aber, wie wir es ganz am Anfang schon gesagt haben, extrem unangenehm anfühlen kann.
Genau, und meistens durch Lageänderungen verbesserbar ist, ne? Also das
ja. In dem Moment, wo der Magen der Schwerkraft folgend wieder nach unten gezogen wird, also im Stehen ist es oft besser. Im Sitzen, wenn die Hose zu eng ist und den Magen hochdrückt oder im Liegen im Bett nach einer größeren Party, wo man viel gegessen hat, kann das dann schon mal etwas unangenehmer sich anfühlen. Dann bitte nochmal aufstehen, etwas rumlaufen, Verdauungsspaziergang machen und dann wird das besser.
Ich komme zu dir in die Praxis. Wie sieht denn die Diagnostik aus?
Ja, hatten wir ganz am Anfang schon gesagt, wir unterhalten uns erstmal lange darüber, was du genau wahrnimmst und spürst. Und als nächster Schritt wäre einfach mal ein Ruhe-EKG zu schreiben und zu schauen, liegt im Moment eine Herzrhythmusstörung vor. Ansonsten würde ich eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen machen, um zu schauen, ob strukturelle Veränderungen am Herzen da sind. Meistens ist das ja nicht der Fall und dann kann man die ganze Sache schon wieder etwas gelassener sehen, weil das dann wahrscheinlich eine harmlose Sache ist. Und du kriegst ein 24-Stunden-EKG mal mit, dass wir schauen, finden wir irgendwelche Rhythmusstörungen über einen Tag. Wir können versuchen, die zu provozieren. Wenn du weißt, es gibt in deinem Alltag Situationen, wo die gehäuft auftreten, dann schauen wir da ganz genau hin. Du schreibst mit, zu welcher Uhrzeit das war. Im Langzeit-EKG läuft auch eine Uhr mit. Dann können wir genau zu dem Moment, wo du was gespürt hast, schauen, ob da was war oder ob da nichts war.
Ich glaube, Sibylle, haben wir auch schon mal gesprochen im Podcast. Es gibt auch diesen Effekt, wenn ich in der Untersuchung bin als Patient, dass auch bei mir vielleicht die Funktion in dem Moment, weil ich aufgeregt bin.
Ja, also Praxis ist sowohl für Blutdruck wie auch für EKG, für Herzfrequenz immer eine besondere Situation und spiegelt nicht unbedingt die Realität im Alltag wider. Und deshalb geben wir gerne Langzeit-EKG mit. Was für den Laien eigentlich noch wichtig ist zu wissen, wir hatten es ja eben schon mal mit den Fragen über die Symptomatik angesprochen. Also wenn keine Kreislaufschwäche da ist, also wenn er sich nicht in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigt fühlt, kann man erstmal davon ausgehen, dass das harmlos ist. Umgekehrt, wenn er Schwindel oder das Gefühl hat, es droht mir schwarz zu werden vor Augen, das wäre schon ein Grund, auf jeden Fall einen Arzt wegen der Herzrhythmusstörung aufzusuchen. Und wenn ein Herzschlag über längere Zeit unregelmäßig ist, das wäre dann Anlass, mal nach Vorhofflimmern zu suchen. Vorhofflimmern ist akut, in der Regel kein Problem, führt aber langfristig doch dazu, dass das Schlaganfallrisiko etwas erhöht ist. Da würde ich doch den Laien bitten, deshalb auch das Pulstasten am Handgelenk. Ist das ein unregelmäßiger Puls über länger anhaltenden Zeitraum, länger als 30 Sekunden anhaltend, unregelmäßig, dann bitte doch zum Arzt gehen. Da könnte Vorhofflimmern dahinter stecken und da müssen wir uns ein bisschen intensiver drum kümmern.
Magst du noch mal kurz erklären, wie man seinen Puls tasten kann?
Mit ein oder zwei Fingern der linken Hand am rechten Handgelenk, daumenseitig, müsste man den Puls tasten können. Oder umgekehrt mit zwei Fingern der rechten Hand auf der linken Seite.
Unter der Daumenwurzel.
Ja.
Und Ja, ich versuche auch gerade es zu beschreiben irgendwie, aber auf der Handflächenseite an der Daumenwurzel.
Wir haben das
Ganz
mal im
außen, ja.
Erste-Hilfe-Kurs tatsächlich gelernt.
Sollte jeder, der einen Führerschein hat, können.
Also ich erinnere mich sogar, aber es ist natürlich, man braucht, glaube ich, auch einen Moment und es einfach mal probieren, ja.
Ja, man muss sich da echt reinfühlen. Ich habe tatsächlich schon mal Leute gefragt, wie ist denn ihr Puls? Können sie den fühlen? Ich weiß nicht, ich kann den nicht fühlen. Und war dann die Antwort. Und deshalb dachte ich, man müsste darüber vielleicht auch mal sprechen. Wo man natürlich auch versuchen kann, den Puls zu fühlen, ist an der Halsschlagader, am Kieferwinkel, ne? Das heißt also direkt unterm Ohrläppchen und dann noch ein Stückchen tiefer. Ja, so 2 Finger breit unterm Ohrläppchen würde man dann die Halsschlagader finden. Ist für manche den einen oder anderen nicht so angenehm, wenn man da Druck drauf kriegt. Deshalb würde ich vielleicht dann das Handgelenk doch vorziehen.
Ja, da ist es auf jeden Fall einfacher. Aber wer es da nicht schafft, kann es am Hals probieren, an der Carotisarterie.
Das sind die Klassiker hier in diesem Podcast, ne? Prophylaxe, dass das Herz gesund bleibt, ist Ernährung, wenig Stress, ne? Das sind Sport, das sind so diese üblichen Dinge, ne?
Ja, exakt. Und gesunde Ernährung, ausreichend Elektrolyte und Mikronährstoffe. Manchmal kann auch eine Verschiebung von Natrium, Kalium, Magnesium zu gehäuften Herzrhythmusstörungen führen. Und wenn man die dann substituiert, also als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, oftmals die Herzrhythmusstörungen deutlich bessern oder zum Verschwinden bringen, was dann auch wieder ihre Harmlosigkeit unterstreicht. Wenn man noch ein Fazit mit an die Hand geben darf für die Menschen, die uns zuhören. Natürlich nehmen wir jede Herzrhythmusstörung ernst, wenn die Patienten oder Patientinnen damit zu uns kommen. Und natürlich kann das im Einzelfall als sehr unangenehm wahrgenommen werden. Aber als Daumenregel für den Alltag würde ich sagen, solange ich noch drüber nachdenken kann, ob das gefährlich ist, was ich da habe, ist es in der Regel nicht gefährlich.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist doch
Kann
ein
man
tolles
eigentlich auch
Fazit.
aufs ganze Leben übertragen.
Sehr gut.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.